Liebe Gemeinde, diejenigen, die unter euch Auto fahren können, die wissen, wenn man auf der Autobahn ist, muss man wirklich gut aufpassen, wenn man irgendwann abfahren will. Wenn du nicht an der richtigen Abfahrt abfährst, dann kann es sein, dass du einen riesigen Umweg machen musst. Auf der Autobahn kann man schlecht wenden, das heißt, es kostet dich viele Kilometer extra Weg. Das, was fürs Autofahren auf der Autobahn gilt, gilt aber auch, wenn du draußen unterwegs bist, beim Wandern oder so ähnlich. Ich erinnere mich da, dass ich mit einer Konfirmandengruppe als Jugendlicher unterwegs war und wir hatten an einem Nachmittag zu einer Freizeit die Aufgabe, mit denen ein Geländespiel zu veranstalten. Ich war dort fremd, ich kannte den Wald nicht und das Einzige, was wir bekommen haben, war eine Karte. Und auf dieser Karte waren die Wege eingezeichnet und dann die Station, wo wir im Wald hinlaufen sollen. So weit, so gut. Karten lesen kann ich durchaus. Aber ich fand schon, die Karte war so begrenzt gut und dazu noch kannte ich den Wald ja nur überhaupt nicht. Ich hatte, glaube ich, so 3 bis 4 Konfirmanden mit in meiner Gruppe und wir merkten schon relativ bald zu Beginn des Spiels, die erste Station hatten wir schnell gefunden. Und die zweite fand sich nicht. Und wir wussten, irgendwas läuft falsch. Wir haben uns aber auch nicht getraut, umzukehren, zurückzugehen zu dem Punkt. Einen anderen Weg hatten wir auch nicht gefunden und sind einfach weitergelaufen. Und alle waren genervt und wussten, das Spiel werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen, geschweige denn die nächste Station. Als wir am Nachbardorf rauskamen, an der großen Straße, wussten wir, auf jeden Fall sind wir verkehrt und irgendwie müssen wir woanders hin. Zum Glück fanden wir jemanden aus unserer Rüstzeitgruppe, der an der letzten Station stand und der uns den Weg zurück zeigen konnte. Es wurde langsam dunkel und er sagt, ihr braucht nicht mehr zu den Stationen zu gehen und die, die an den Stationen auf euch warten, denen gebe ich Bescheid, ich weiß, wo die sind. Das mit dem Umkehren und Umdrehen und den Weg finden ist nicht so ganz einfach. Und doch ist es manchmal so nötig. Ich will heute aus der Bergpredigt nicht den völlig letzten Schluss, aber ein Stück des Endes vorlesen aus Matthäus 7. Dort lese ich ab Vers 13. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist weit und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal der Weg dorthin. Diesen Weg finden nur wenige Menschen. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt, an ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. Liebe Gemeinde, wir haben zwei Bilder heute Morgen, die uns Jesus vor Augen stellt. Das erste ist das Bild von der engen Tür und dem Weg. Das zweite von den falschen Propheten, auf die wir nicht hören sollen. Das Bild von der Tür und dem Weg, das gehört zusammen. Und dort macht Jesus einen Gegensatz auf. Schon schwarz-weiß. Auf der einen Seite die schmale Tür und der schmale Weg. Und auf der anderen Seite der breite Weg und die riesige Tür. Größer könnte der Gegensatz nicht sein. Das Erste, was aber Jesus macht, ist, dass er an uns eine Einladung ausspricht. Er sagt, ich erzähle euch das und lade euch ein, dass ihr durch die schmale Tür hindurchgeht. Die großen Tore, die sind ja immer einladend. Da gehen auch viele Leute durch. Vielleicht warst du schon in einer Stadt, wo es riesige Stadtportale, Stadttore gehen, wo die Leute hineinströmen können. Manchmal auch werden Triumphzüge, wenn auch eine Schlacht gewonnen war, durch diese Stadttore hineingezogen und die Leute haben gefeiert und gejubelt. Ich erinnere mich an große Triumphbögen in Städten, zum Beispiel Paris oder Rom, wo es die gibt. Das enge Tor, die enge Tür, die ist nicht so ansehnlich und es ist auch noch mit Mühe verbunden, da durchzugehen. Wisst ihr, wie gut ihr das Pfarramt unten kennt, wo ihr ab und zu vielleicht mal ein- und ausgeht oder da seid? Da kommt man ja durch die vordere Tür noch gut rein. Willst du aber in den hinteren Besprechungsraum gehen, dort, wo sozusagen der Besprechungsraum ist für Beerdigungsgespräche oder manche Gespräche, die ich so führe, musst du durch eine weitere Tür hindurchgehen. Die meisten, auch die heute hier im Gottesdienst da sind, können dort nicht aufrecht durchgehen. Also ich auf keinen Fall. Man muss sich mindestens bücken. Ich nenne das immer die Demutstür. Sollte man das vergessen, merkt man es unter Schmerzen, dass die Tür klein ist. Ich habe es schon getestet, ich kann es nicht empfehlen. Durch die kleine, durch die enge Tür sollen wir durchgehen, sagt Jesus. Was bezweckt er mit diesem Bild? Mindestens sagt es aus, dass der leichte, der einfache Zugang nicht der richtige ist. Was heißt das auf den Glauben übertragen? Wir wollen ja oft, dass wir Menschen fröhlich, freundlich zum Glauben einladen und sagen, wenn du mit Jesus ernst machst, das ist eine gute Sache. Und man will dann fröhliches Gesicht aufsetzen, in die Miesepetrich gucken und sagen, uns liegt es ja am Herzen und deswegen möchte ich auch andere dazu einladen. Und man will diese Botschaft so schön wie möglich sagen. Dem widerspricht zunächst nichts. Aber das Bild, was hier Jesus gebraucht, sagt schon, der Weg des Glaubens, der hat Kosten und ist nicht gering. Und es geht nur durch die enge Tür des Glaubens hindurch und nicht durch die Weite von vielen Möglichkeiten im Leben. Ich muss bei dem Bild von der engen Tür immer wieder an ein Buch, an eine Geschichte denken, die John Bunyan geschrieben hat. War ein Kesselflicker, einfacher Mann. Der hat ein Buch geschrieben über das Glaubensleben. Ganz alt, im 17. Jahrhundert. Aber ganz bildhaft und lebhaft, wo er viele Bilder aus den Predigten von Jesus aufgreift. Und dort ist ein Mann beschrieben mit seiner Familie, wie er am Tisch sitzt. Und da kommt einer vorbei, der nennt sich Evangelist, also der redet von der frohen Botschaft und lädt zum Glauben ein. Und sagt, wenn du den Weg mit Gott finden willst, außerhalb der Stadt, da ist die Tür. Dort musst du durchgehen, um den Weg in das Himmelreich zu finden. Und dann geht's los. Die Familie will natürlich nicht, dass der Vater aufsteht und weggeht und jetzt andere Pläne hat. Es gibt viele gute Gründe, sitzen zu bleiben und da zu bleiben. Und er steht aber auf und geht. Dann fangen die Leute aus dem Dorf, die Nachbarn, und kommen, wo willst du denn hin? Was hast du denn jetzt wieder für eine Macke, dass du dich da auf den Weg machst? Es gibt gute Gründe, sitzen zu bleiben. Es gibt Meinungen, die sagen, du sollst nicht gehen. Und er geht auf diesen schmalen Weg hin zu dieser engen Tür. Wenn du auf den Glauben hingehst und hinlebst, wird es Widerstände geben. Warum muss ich mich auf den Weg machen? Bleib doch noch eine Weile bei uns. Faule Ausreden. Was ist die enge Tür? Was meint Jesus eigentlich damit? Wie soll ich das verstehen? Wer durch die enge Tür des Glaubens hindurchgeht, der bricht mit seinem alten Leben. Wenn ich durch dieses Tor hindurchgehe, dann höre ich auf mich selber zu vertrauen und nur noch auf Jesus zu setzen. Er allein ist derjenige, der sagt, wo es in meinem Leben lang geht. Ich vertraue ihm mehr als mir selber und gebe ihm Recht mit dem, was er sagt. Ich verlasse mich nicht mehr auf meinen Anstand, auf mein Wissen, nicht auf meine Kraft. Er ist, der mich gerecht macht und er ist aber auch meine Hoffnung für jede Situation. Meine Hoffnung im Leben, aber auch im Sterben. Der breite Weg ist der falsche, sagt Jesus. Dort habe ich viele Möglichkeiten und dort muss ich nicht nur auf die Karte Jesus setzen. Und manchmal wollen wir uns ja so gern viele Möglichkeiten offen halten. Neben das Bild von der Tür, setzt aber Jesus eins noch dazu, nämlich das Bild vom Weg. Und dieser Weg sagt, naja, das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, die braucht es. Es braucht so einmalige Entscheidungen in unserem Leben, wo wir sagen, ich setze nur auf Jesus. Deswegen, wenn ich durch meine Tür im Pfarramt gehe, treffe ich einmal die Entscheidung, ich ziehe jetzt den Kopf ein, gehe ich gut rein. Aber das Leben ist mehr als nur eine Entscheidung. Sondern wir treffen ja viele Entscheidungen, das Leben ist lang. Deswegen ist das Leben wie ein Weg, auf dem ich gehe. Und der Weg sagt eben, das, was du einmal sagst, ich vertraue Jesus im Leben und im Sterben, das will sich im Alltag bewähren und muss sich beweisen, in vielen Herausforderungen. Und du sollst diesen schmalen Weg der Nachfolge gehen, weil du Jesus dort hinterher gehst. Und jeden Tag neu darauf vertrauen, Jesus ist meine Hoffnung und ihm gehe ich hinterher, ob ich gesund bin oder ob ich krank bin. Um eins vorweg zu sagen, es geht bei dem Gehen auf dem schmalen Weg nicht um Perfektion. Nicht um eine Angst zu sagen, ich darf nie was falsch machen oder vom Weg abkommen oder daneben treten. Jesus hat viel über Vergebung gelehrt, dass er uns wieder und wieder vergibt, wo wir eben nicht auf diesem Weg der Nachfolge bleiben. Vergebung kann aber auch ganz schnell zu einer billigen Ausrede werden, zu wissen, naja, ich gehe zu Jesus, der vergibt mir schon, deswegen brauche ich jetzt nicht den schmalen Weg, diese Entscheidung zu treffen. Das heißt es nicht. Vergebung ja, aber gehen auf dem schmalen Weg mit allen Konsequenzen. Es geht ja manchmal auf Arbeit mit den kleinen Dingen los. Ich rechne meine Arbeitsstunden eben genau ab. Ich schaue in der Schule eben nicht nochmal rüber zum Nachbarn. Auch wenn es was kostet. Oder ich stehe auf und widerspreche, wo sich ja Leute Sachen um die Ohren hauen und sage die Wahrheit und stehe dazu. Auch wenn ich nicht von allen Beifall bekomme. Xavier Naidoo hat mal geschrieben, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer. Ja, das stimmt. Aber es ist auch der Weg, den wir Jesus hinterherlaufen. Und oft sind unsere Entscheidungen ganz kurzfristig gedacht, weil man eben gerade eben jemand nicht widerspricht. Oder es vielleicht nicht auffällt, wenn ich lüge. Jesus denkt langfristig, von der Ewigkeit her. Dann kommen wir zum nächsten Bild, zum zweiten, was Jesus sagt. Die Warnung vor den falschen Propheten und den verdorbenen Früchten. Es ist wieder ein Bild, was sehr eingängig ist. Ein Prophet, einer, der eine Botschaft hat, die sich verlockend anhört, die schön aussieht und freundlich daherkommt, aber sie beinhaltet verdorbene Früchte. Es hört sich gut an, es fühlt sich gut an, aber spätestens, wenn ich koste, schmeckt es bitter. Wenn du jetzt bitter total magst, dann musst du was anderes einsetzen, aber es ist die schlechte Frucht. Falsche Propheten stehen für den leichten Weg, der sich gut anfühlt, aber der ins Verderben führt. Also hier geht es wirklich um Leben und Tod. Nicht um, ich bin mal kurz falsch nur abgebogen. Und falsche Propheten gab es immer wieder. Schon im Alten Testament, zur Zeit Jeremias zum Beispiel, gab es Leute, die haben gesagt, lass uns den Weg gehen. Jeremia sagt, wir gehen einen anderen Weg. Jeremia musste immer wieder seinem Volk sagen, ihr habt keinen Frieden mit Gott. Das scheint vielleicht momentan so, aber ihr sündigt und ihr müsst umkehren, ansonsten wird es ein schlimmes Ende nehmen. Und die falschen Propheten haben gesagt, nein, wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Ist alles gut. Siehst doch, wir wohnen noch im Land. Es passt so, wie wir leben. Kurzfristig hatten die recht. Ein paar Jahre später war das Land platt gemacht und Jeremias Botschaft hatte recht, aber ihm hat keiner Beifall geklatscht. Er ist sogar im Brunnen gelandet, im Gefängnis und musste da ausharren. Jeremias Predigt war, ändert eure Leben, bringt eure Schuld vor Gott und Gott wird euch vergeben. Nur so entsteht Frieden, wirklicher Frieden, der bleibt. Aber es war eben verlockender, den falschen Propheten zu hören, man musste eben nichts ändern. Noch ging es ja gut. Was für ein Irrtum. Und Jesus sagt, ihr werdet die Leute an ihrer Frucht erkennen. an der Frucht werdet ihr die Wahrheit erkennen. Das heißt, manchmal kann man das nicht vorhersehen, sondern muss erst warten, bis die Frucht da ist. Und weiß dann, das war der richtige, das war der falsche Weg. Es ist ja nur gerade Erntezeit. Die Äpfel, zumindest einige, hängen noch an den Bäumen. Ihr werdet, wenn ihr die in euren Garten habt, auch abgeerntet haben. Und du siehst den Baum ja übers Jahr an schon, wie Dinge ranwachsen. Aber letztlich siehst du erst zur Erntezeit, ist es noch ein gescheiter Baum? Wie viel Frucht hat er getragen? Und sind die Früchte gut und schmecken sie? Falsche Propheten gibt es zu allen Zeiten. Und das Kriterium für den Weg, den richtigen Weg, ist die Wahrheit und sind die Früchte. Das heißt, das richtige Sagen und das richtige Leben. Es braucht auf dem Weg Gottes eine innere Veränderung. Die Wahrheit lesen wir im Wort Gottes. Die Wahrheit ist Person Jesus selber. Daran muss ich alles messen lassen. In unserer Zeit sind viele Propheten unterwegs. Manchmal sagen sie noch, es ist 5 vor 12, manchmal sagen sie, es ist 5 nach 12 und fordern uns zu viel Umkehr auf, was wir alles ändern sollen. Ökologische Krisen, andere Krisen werden da benannt. Es wird Stimmung gemacht. Und es ist mühsam und herausfordernd, das Richtige zu hören, wo sie recht haben, aber wo sie auch völlig am Ziel vorbeischießen. Manchmal darf man momentan auch sagen, ich weiß es manchmal auch nicht, wo es lang geht. Die vielen Stimmen verwirren. Nun dürfen wir eins wissen, und deswegen sagt uns Jesus das, auch in diesen herausfordernden Zeiten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Komm immer wieder zu mir, bewege die Gedanken und die wirren Stimmen, die du hörst, vor mir im Gebet und prüfe sie. Und du wirst es an den Persönlichkeiten, an den Menschen sehen, was am Ende bei rauskommt. Galater 5 heißt es, was ist denn die Frucht des Heiligen Geistes? Die Frucht des Geistes ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Geduld, es ist Freundlichkeit, es ist Güte, es ist Treue, es ist Sanftmut, es ist Keuschheit, sexuelle Reinheit. Zur Wahrheit gehört auch eine Persönlichkeit, ein Leben, das vom Evangelium verändert wird. Wahrheit und Charakter gehören zusammen. Ich will zum Schluss kommen. Jesus fordert mit diesen Bildern am Ende der Bergpredigt auf, den schmalen Weg zu gehen. Er lädt ein, geh durch diese enge Tür hindurch. Gehe den schwierigen, schmalen Weg. Höre nicht auf die falschen Propheten. Vertraue mir. Mir, Jesus, meinem Weg für dich und lerne auf meine Stimme zu hören. Und dort, wo du falsch abgebogen bist, abgekommen bist vom Weg der Nachfolge, kehr um, tu Buße und warte nicht erst zu lange, bis du einen riesigen Umweg gehst. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.